Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Episode blicken wir auf die Technical Roadmap der Gen 4 Fahrzeuge, die vor kurzem veröffentlicht wurde. Auch schauen wir auf Lola, die sich ebenfalls für die Gen 4 Ära eingeschrieben haben, dabei aber noch einiges offen lassen. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu dieser News-Episode. Und jemand, der auch immer für News dabei ist, ist Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Ja, ich muss sagen, um da nochmal zurückblickend auf das letzte Wochenende. Ihr wisst ja alle, ich habe ein wenig gegrüßt aus der Waschküche. 24 Stunden Nürburgring stand an. Tobi, hast du auch da das Racing verfolgt oder auf die Formel E geschaut, auf die Technical Roadmap zum Beispiel der Gen 4 Era?
Nee, tatsächlich habe ich mich auch am vergangenen Wochenende viel mit Motorsport beschäftigt, unter anderem natürlich dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ja, das Racing, das war ja sehr überschaubar, glaube ich. Samstagabend war eigentlich mit dem Racing alles schon vorbei, ganz ungewohnt für ein 24-Stunden-Rennen. Der Nebel am Nürburgring, der in der Eifel gefürchtet ist, hat da dem weiteren Rennen so ein bisschen den Gar ausgemacht. Ansonsten, ja, gab es ja auch noch ein bisschen anderen Motorsport am letzten Wochenende. Ich habe beispielsweise die IndyCar Series verfolgt. Auch ist die IMSA-Serie in Detroit gefahren. Da gab es ja ein paar interessante Sachen zu sehen und tut auch mal ganz gut, ein Wochenende mit Formel-E-fernem Motorsport, sag ich mal, sich beschäftigen zu können. Aber natürlich die Formel-E nach wie vor immer noch im Blick behalten. Und ja, da gibt es ja auch das ein oder andere, über das wir hier und heute an dieser Stelle sprechen können.
Lustig war dabei, ich habe mal nachgerechnet, es waren ja ungefähr 7 Stunden, die man so wirklich gefahren hat beim 24-Stunden-Rennen. In dieser Saison in der Formel E hat man alleine mehr gefahren, nämlich 9 Stunden und 24 Minuten. Interessant, dass die Formel E zumindest da voraus ist. Wir haben wieder schöne und viele News dabei. Blick in die Zukunft. Lola Cars hat sich als insgesamt 4. Hersteller für die Gen 4-Ära der Formel E ab Ende 2026 eingeschrieben.
Blick in die Vergangenheit. Der Nachhaltigkeitsbericht der Formel E für die Saison 2023 ist es da. Obwohl die Emissionen anstiegen, wurde der Einsatz von fossilen Energieträgern reduziert.
Ausblick für die Zukunft. Formel E-Chef Jeff Dodds hat Gespräche mit dem italienischen Sportwagenhersteller Ferrari angedeutet. Ein möglicher Formel E-Einstieg liegt aber noch in weiter Ferne.
Und Blick in die ferne Zukunft. Die FIA hat den technischen Fahrplan für die Gen 4-Ära der Formel E veröffentlicht. Hier gibt es einige Überraschungen.
Ja, 2 Rennwochenende haben wir ja noch verbleibend in der Gen 3-Ära. Dann geht es ja in die 3.5-Ära. Und da muss man sagen, da wissen wir ja schon in dem Sinne, was uns erwartet. Schauen aber, muss man sagen, auch schon voraus auf die 4.0er-Variante der Fahrzeuge. Nämlich die Formel E hat ja die Technical Roadmap, also den technischen Fahrplan, dadurch veröffentlicht. Und die Rahmendaten sind schon bekannt. Und das lässt sich echt sehen, Tobi.
Ja, die Rahmendaten wurden ja im Rahmen der Ausschreibung schon bekannt gegeben. 600 Kilowatt Leistung im Qualifying, 450 Kilowatt im Rennen. Dazu Energierückgewinnung mit bis zu 700 kW. Die Autos werden Allradantrieb haben. Und die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h soll in 1,8 Sekunden erfolgen. Was jetzt neu ist, dass auch bekannt wurde, wie sich die Rundenzeiten entwickeln sollen. Nämlich im Vergleich zur Gen 3.5 oder Gen 3 Evo, wie es offiziell genannt wird, das in der kommenden Saison debütieren wird, sollen die Rundenzeiten um ganze 7% schneller werden. Wie auch schon bei der Gen 3 soll es nach 2 Jahren eine optische Überarbeitung der Rennwagen geben. Auch wird der Reifenlieferant Bridgestone eine neue Reifenmischung entwickeln. Die Hersteller dürfen dann zudem auch neue Antriebe homologieren.
Danach soll es dann auch im weiteren Zyklus bleiben, nämlich dass es dann nach 4 Jahren in der Gen 4-Ära ein weiteres Update der Boliden geben soll. Ob es dann 4.5 heißen soll, das sei mal abzuwarten. Aber nicht nur optischer, sondern auch eben technischer Natur. Die Fahrzeuge sollen statt 55 Kilowattstunden nutzbarer Energie dann neue Batterien mit 66 Kilowattstunden erhalten und das bei gleichem Gewicht.
Das ist schon mal deutlich mehr Energie, die zur Verfügung steht. Was macht man mit mehr Energie? Natürlich, man hebt die Leistung an. Im Rennbetrieb sollen die Autos dann auch mit 600 kW Leistung fahren. Für diejenigen, die immer noch nicht ganz so in dem Elektrothema drin sind, das sind umgerechnet etwas mehr als 800 PS. Das ist schon eine ganze Hausnummer. Außerdem soll der Frontmotor dann von den Herstellern entwickelt werden und kein Einheitsteil mehr sein. Und besonders beeindruckend finde ich, dass angegeben wird, dass die Rundenzeiten im Qualifying sogar um bis zu 11% schneller werden als im Gen 3 Evo. Die Rennen sogar bis zu 14% schneller. Und ich habe das mal umgerechnet, um mal zu verdeutlichen, über welche Größenordnung wir hier reden. Das würde für eine Strecke wie Monaco, wo aktuell Rundenzeiten um die 1 Minute 30 gefahren werden, würde das 10 Sekunden schneller pro Runde bedeuten. Und das aber nicht im Vergleich zu diesem Jahr, wo die Gen 3 Autos noch in ihrer ersten Variante zum Einsatz kommen, sondern im Vergleich zum kommenden Jahr, wo die Rundenzeiten sowieso schon 3 bis 5 Sekunden schneller werden sollen, dank neuer Antriebe, weicherer Handkuckreifen und Allradantrieb. Wenn man das mal hochrechnet, wäre die Formel E im Optimalfall, der da angenommen wird, nur noch 5 Sekunden langsamer pro Runde, als die Formel 1 in diesem Jahr im Qualifying in Monaco gewesen ist. Und das, Luca, das ist mal eine echte Ansage. Bislang hat man sich ja immer so ein bisschen davor gescheut, vor dem Vergleich Formel E gegen Formel 1 auf der gleichen Strecke. Aber ich glaube, nur noch 5 Sekunden langsamer, das ist definitiv eine Hausnummer, oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also bei 5 Sekunden langsamer, straft mich Lügen, glaube ich, da ist man so auf Formel 2 Niveau in Monaco.
Schneller
also,
sogar.
Wenn nicht sogar, vielleicht sogar ein bisschen schneller, aber gerade sagen. Das ist ein extremer Schritt, wenn man überlegt, dass von Gen 3 auf Gen 3.5 schon ein extremer Schritt gemacht werden soll, obwohl man ja doch im Verhältnis, wie dann natürlich zum Vierer-Auto relativ wenig tut, ist das natürlich dann nochmal dieser Schritt, den man uns voraussagt, echt extrem stark. Und oder das zeigt ja mal wieder, dass die Formel E sich weiterentwickelt. Generell muss man ja sagen, die Elektrobranche, gerade auch im Straßenbereich, entwickelt sich ja da auch dementsprechend weiter. Und das spiegelt ja die Formel E im besten Fall ja auch wieder. Und nur knapp 5 Sekunden langsamer pro Runde in Monaco, je nachdem, ist man irgendwo vielleicht sogar noch schneller. Aber zeigt natürlich auch, was für einen Fortschritt die Formel E hat, wenn man da auch mal den Vergleich zur Gen-1-Ära bringt. Aber ich glaube, das wirkt ja fast schon wie Dinosaurierrennen, wenn man das dann mit den Gen-4-Autos vergleicht.
Ich glaube, so kann man es sagen. Man muss natürlich sagen, das sind aktuell nur Pläne, die auf Papier stehen. Papier ist geduldig.
Ja, auf jeden Fall.
Ob es tatsächlich so kommen wird, ob die technischen Möglichkeiten dann überhaupt existieren werden, um das zu realisieren, das steht natürlich auch noch in den Sternen. Fakt ist, es ist der aktuelle Plan, den die FIA bekannt gegeben hat. Und dieser Plan scheint ja tatsächlich auch bei den Herstellern Anklang zu finden. Und ich denke, dazu kommen wir jetzt als nächstes.
Nach Nissan, Jaguar und Porsche gibt es jetzt nun den vierten, der dabei ist, nämlich Lola Cars. Die haben sich für die Gen 4-Ära eingeschrieben als vierter Hersteller eben für die Ende 2026 startende neue Ära der Formel E. Aber man muss immer noch die Frage stellen, ja, wer startet denn überhaupt mit Lola? Nämlich das, muss man sagen, da schwebt grundsätzlich ein dickes Fragezeichen drüber.
Genau, Lola hat ja den Formel-E-Einstieg zur kommenden Saison bekannt gegeben und startet in der kommenden Saison exklusiv als Antriebslieferant von Abt. Das erste Rennen der Abt-Lola-Kombination steht zwar erst in einem halben Jahr an, aber ganz offensichtlich plant die Marke langfristig mit der Formel E und glaubt auch an den technischen Fahrplan der Rennserie, den wir eben schon im Detail besprochen haben. Daher, für mich kommt es ein bisschen überraschend, dass es weder DS bzw. Stellantis ist, noch Mahindra oder gar ERT, die sich als vierter Hersteller eingeschrieben haben, sondern stattdessen Lola Cars noch bevor sie das allererste Formel-E-Rennen überhaupt bestritten haben. Und nicht nur das, sondern auch überhaupt bevor sie ihren allerersten Streckentest mit dem Lola-Antrieb durchgeführt haben. Der steht nämlich jetzt in der kommenden Woche an, soweit wir informiert sind. Das Auto hat noch nicht mal einen Meter zurückgelegt auf der Straße, aber man hat sich schon bis 2030 verpflichtet. Lola ist ja eine Marke mit einer langen Vergangenheit, die dann in die Insolvenz gegangen ist und jetzt mit dem Formel-E-Projekt quasi wiederbelebt wird. Die Formel-E soll aber nicht das einzige Projekt des Unternehmens sein, sondern Lola plant noch weitere Projekte, um auf die globale Motorsportbühne zurückzukehren. Unklar muss man allerdings sagen, ist aktuell aber noch, ob Lola dann auch in der Gen 4 Ära mit Technikpartner Yamaha zusammenarbeiten wird. Die Zusammenarbeit ist zwar für den aktuellen Antrieb ab kommender Saison angekündigt, aber wie das in der Gen 4 Ära aussieht, ist bislang noch nicht bekannt. So wie man im Allgemeinen relativ wenig weiß. Das Einzige, was man weiß, Lola will langfristig auch dabei sein. Damit hat die Formel E jetzt schon ihren vierten Hersteller gefunden, der sich für die kommende Ära verpflichtet hat, Luca. Das sind doch schon mal recht positive Aussichten, auch wenn, ich sag mal, bestimmt ein großer Automobilhersteller, ich will jetzt nicht sagen, der Rennserie lieber gewesen wären, aber auch noch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer gewesen wäre. Oder was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Lola seit dem Jahr 2022 ja wieder zurück und der Name Nissan, Jaguar und auch Porsche natürlich deutlich größer als Lola. Bin ich mal gespannt drauf, ob man vielleicht mit der Gen 4 Ära wieder neue Hersteller entdecken kann. Ja, sind wir mal gespannt, ob DS oder Stellantis da noch nachziehen wird. Aber ein weiterer Hersteller oder vielleicht ein noch bekannterer Hersteller, würde ich mal sagen, würde der Formel E schon nicht schlecht tun. Und da werden viele Hersteller auch die Technical Roadmap sich anschauen, der Formel E, um zu sagen, okay, wir wollen vielleicht auch unsere eigenen Autos dadurch auf den Markt auch pushen und das kann man auch durch eine Serie wie die Formel E natürlich auch ganz gut machen, oder wie siehst du das, Tobi?
Ich denke schon, aber es ist noch ein bisschen Zeit bis zur Gen 4-Ära. Natürlich, die Hersteller müssten sich dieses Jahr im Endeffekt tatsächlich schon committen und entscheiden, daran teilzunehmen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir da mehr als vier Hersteller haben werden in der kommenden Ära.
Auch in diesem Jahr hat die Formel E ihren Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. Dabei starten wir mit der schlechten Nachricht. Zuerst die im Zuge der Pandemie deutlich gesunkenen Emissionen der Rennserie stieg nun auch im dritten Jahr in Folge wieder an. Tobi, woran liegt es? Allein, weil man wieder mehr reist oder hat das nochmal speziellere Gründe, die wir im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm haben?
Nein, tatsächlich liegt das daran, dass wieder mehr in der Welt rumgereist wird. Im Zuge der Pandemie waren die Rennen außerhalb Europa ja sehr überschaubar geworden. 2021 gab es nur 3 Veranstaltungen außerhalb von Europa. Europa ist deshalb der Ausgangspunkt, weil die ganzen Teams hier ihren Sitz haben und von hier aus auch die ganze Fracht versendet wird. 2022 hatten wir 6 Veranstaltungen außerhalb von Europa. Im letzten Jahr, 2023, waren es sogar 7. Ja, alle erinnern sich, da kamen ja 3 neue Rennstrecken dazu, 3 neue Rennorte dazu, in Sao Paulo, in Hyderabad und in Kapstadt. Nach wie vor ist es so, dass die Fracht mit 59% den allergrößten Anteil der Emissionen ausmacht, gefolgt von den Geschäftsreisen, die machen etwa 17% aus und der Betrieb 13%. Fracht- und Geschäftsreisen sind natürlich, wenn ein Rennen außerhalb von Europa stattfindet, deutlich mehr, daher auch hier die Zunahme. Der Betrieb, was ist das genau, darunter fallen die Infrastruktur, aber auch Sachen wie der Streckenbau und die Energieversorgung bei den Rennen selber. Man muss allerdings sagen, auch wenn die Emissionen wieder hochgegangen sind, ist der Anteil an fossilen Energieträgern deutlich runtergegangen. Da ist man von 30%, die man im Jahr 2022 hatte, auf nur noch 10% runtergegangen. Was sind das für fossile Energieträger, die da zum Einsatz kommen? Zum Beispiel geht es darum, dass das Formel E Hauptquartier in London mit Erdgas beheizt wird. Das ist ein Faktor, wo die Rennserie fossile Energiequellen einsetzt. In der Vergangenheit wurde auch schon mal an den Rennstrecken Diesel verwendet, um Strom für die Veranstaltung zu generieren. Das ist allerdings größtenteils durch hydrierte Pflanzenöle gesenkt worden, die einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß haben. Was ich auch besonders interessant fand, waren die Zahlen, die sich auf das Anreiseverhalten der ZuschauerInnen bezogen haben. So lag zum Beispiel der Anteil der Personen, die das Rennen zu Fuß besucht haben, in Kapstadt bei 40%. Nirgendwo anders gab es auch nur annähernd so viele Leute, die zu Fuß zum Rennen kamen. In Berlin, London und Rom beispielsweise kamen mehr als 50% mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Rennen. Die meisten Flugreisen hingegen gab es in Trier und Rom jeweils 6%. Die anteilsmäßig meisten Fahrradfahrer, interessanterweise, gab es bei den Vorsaisontestfahrten in Valencia, wo ja auch ein Tag für Zuschauer geöffnet war. Hier kamen tatsächlich 9% der BesucherInnen mit ihrem Fahrrad. Das ist auf jeden Fall mal ganz interessant, um zu sehen,
auf jeden Fall,
wie sich das in den Städten unterscheidet. Also ich hätte jetzt da nicht gedacht, dass es da so riesig große Unterschiede gibt, wie das jetzt tatsächlich der Fall ist. Zum Nachhaltigkeitsbericht, er hat natürlich nicht nur Umweltthemen, sondern da gibt es auch, wir hatten das Thema hier auch schon ausführlich, es gibt Bereiche der sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, die von der Formel E auch sehr stark angegangen werden. So gab zum Beispiel die Rennserie mehr als 110.000 Euro für lokale Engagements aus. Und das Girls on Track Programm ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in der Nachhaltigkeitsstrategie der Formel E. Da nahmen insgesamt 1.080 Mädchen im Jahr 2023 teil. Ein absoluter Rekord, so viele wie noch nie. Insgesamt kann und muss man sagen, auch bei der Formel E gibt es noch viel zu tun. Die Emissionen können und müssen reduziert werden. Aber ich finde, man ist da auf einem guten Weg und insbesondere, wie transparent man auch mit diesem Nachhaltigkeitsbericht das Ganze darstellt, finde ich durchaus lobenswert und hinterlässt doch mal einen guten Eindruck, wie ich finde. Oder, Luca?
Auf jeden Fall. Also da ist die Formel E ja sehr transparent. Ich meine, du hast ja das eine Thema angesprochen mit den Dieselgeneratoren, dass man ja seit Jahren auf die pflanzliche Alternative dort zurückgreift, ist ja auch deutlich positiv anzumerken. Ist ja gerade in den Anfangsjahren der Formel E immer sehr beäugt worden, dass man dort Dieselgeneratoren einsetzt. Wie gesagt, das ist ja schon seit längerem der Fall so, aber ich finde echt diese Anreise oder die Aufklärung dazu echt interessant, also dass man dort in Kapstadt zum Beispiel 40% hat, die dort zu Fuß hingehen, ist schon echt nicht schlecht und wenn man auch eine Rate hat von mehr als 50%, die dort dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann zu den Rennen anreisen, also da glaube ich, kann keine Rennserie auf der ganzen Welt so mithalten. Also deswegen ist die Formel E in dem Bezug echt Vorreiter. Also das liegt klar an der Ausrichtung der Rennserie. Das, glaube ich, muss ich dir und muss ich auch unseren ZuhörerInnen nicht erklären. Aber das ist echt schön, muss man sagen. Und dass man das auch öffentlich so kommuniziert, ist ja auch schon echt vorbildlich. Und du hast auch schon gesagt, klar muss man da was ändern. Aber man sollte sich wie immer auch Luft nach oben halten.
Ja, natürlich. Ich muss natürlich sagen, das hängt natürlich auch ganz viel damit zusammen, dass die Formel E in den Städten fährt und dass die Leute da nicht hinfahren müssen. Ich glaube, wenn man mal eine Auswertung von 24-Stunden-Rennen machen würde,
ja,
ich glaube, da der Anteil derjenigen, die mit dem Fahrrad zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, der liegt bei 0, noch irgendwas Prozent.
Ja, also Fahrrad nicht, aber öffentliche Verkehrsmittel, glaube ich, schwierig.
Also kennst du viele Leute, die mit dem Fahrrad zum 24-Stunden-Rennen fahren?
Also zum Rennen selber nicht. Also klar, die fahren dann halt vielleicht um die Strecke rumrum, aber anreisen selber werden sie dann mit dem Auto auf jeden Fall, klar.
Das ist natürlich dem geschuldet, der Nürburgring liegt ja quasi mitten in der Eifel. Da hat kaum ein Zuschauer einen Anreiseweg, den er tatsächlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder gar mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinter sich bringen kann. Das ist natürlich dem geschuldet, dass die Infrastruktur eine andere ist als in den vielen großen Städten, wo die Formel E gefahren ist. Von daher
hätte man damals auf dem Nürburgring nicht auf die Achterbahnschiene gesetzt, sondern auf die Bahnschiene, dann wäre man deutlich besser aufgestellt. Vielleicht hätte man da auch der Formel E ein bisschen Konkurrenz schaffen können.
Wenn man mal ehrlich ist, so eine Infrastruktur rechnet sich natürlich nicht nur für irgendwelche Veranstaltungen. Es lohnt sich nicht, eine Bahnstrecke dahin zu bauen, wenn da 5 große Veranstaltungen im Jahr sind. Haben wir 24-Stunden-Rennen, wir haben Rock am Ring, dieses Wochenende übrigens.
Genau.
Dann haben wir vielleicht den Truck Grand Prix noch und eventuell noch DTM. Und ja, dann wird es schon überschaubar, wenn man überlegt, wann es denn am Nürburgring mal tatsächlich richtig voll ist. Ja, für 5 Veranstaltungen im Jahr lohnt sich keine Infrastruktur aufzubauen, da lohnt sich keine Bahnstrecke, da lohnt sich gar nichts. Ja, muss man mal ganz klar so sagen und hat ja auch seine Vorteile. Der Nürburgring steht ja auch dafür, mitten in der grünen Landschaft zu sein, heißt ja nicht umsonst grüne Helle, quasi mitten in der Natur. Das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied zur Ausrichtung, die die Formel E hat. Und ist auch was, wo die Formel E ganz klar sagt, da wollen sie auch gar nicht hin, sondern die Städte gehören mit zum Konzept und genau, haben natürlich ihre Vor- und ihre Nachteile, muss man ganz klar sagen. Aber ich sag mal, die Infrastruktur, die da vorhanden ist, um die ZuschauerInnen ohne große Emissionen an die Rennstrecke kommen zu lassen, das ist definitiv ein Vorteil. Und das macht sich in meinen Augen auch vollkommen zurecht, natürlich dann auch in so einem Nachhaltigkeitsbericht bemerkbar.
Mit Tobis Teleskop
blicken wir nach Italien, besser gesagt nach Maranello, und ihr wisst, glaube ich, alle, was gemeint ist.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Maranello dürfte, glaube ich, jedem Motorsportfan etwas sagen. Hier ist der Sitz von Ferrari und genau um die geht es. Offenbar hat Ferrari nämlich Gespräche mit der Formel E geführt, wie Formel E-CEO Jeff Dodds bei den KollegInnen von Autosport angedeutet hat. Im kommenden Jahr soll der erste Elektrosportwagen mit dem springenden Pferd herausgebracht werden und bereits in diesem Monat will Ferrari eine eigene Fabrik eröffnen, in der Batterien und später dann auch die Elektrofahrzeuge vom Band rollen sollen. Aktuell ist das Thema elektrischer Motorsport für Ferrari allerdings nur Zukunftsmusik. Die Italiener engagieren sich neben der Formel 1 auch werkseitig in der WEC. Das sind die beiden großen FIA-Weltmeisterschaften, wo aktuell Hybridantriebe zum Einsatz kommen. Daher, Elektromotorsport wird nicht ganz oben auf der Liste stehen für Ferrari. Aber die Tatsache, dass grundsätzlich Gespräche geführt werden, zeigt ja auch zumindest, dass das Thema nicht ganz außen vor ist. Luca, Ferrari in der Formel E. Was würde das deiner Meinung nach für die Rennserie bedeuten und wie wahrscheinlich würdest du einen Einstieg halten?
Also wenn das so passieren würde, dass Ferrari wirklich in die Formel E einsteigt, dann würde die Serie einen extremen Aufschwung erleben, alleine der Zuschauerzahlen, weil das sieht man ja auch ganz gut in der WEC, also super viele Ferrari-Fans allein auf den Rängen, also das ist ja immer bekloppt, wo man denkt, ja, Ferrari in der Formel 1, klar, aber auch in den anderen Serien spiegelt sich das dann auch wieder, wie schon gesagt, in der WEC und das würde dann auch der Formel E zugutekommen. Klar, wie wahrscheinlich das ist, kann ich bisher schwer abschätzen, weil klar, ein Formel E-CEO Jeff Dodds steht schon nicht schlecht da, wenn er quasi Andeutungen macht, dass es da möglicherweise was passiert. Macht er vielleicht aber auch nicht ohne Grund. Wer weiß, um da möglicherweise in Maranello ein bisschen Druck machen zu können. Ja, wenn er schon alleine von Ferrari-Seiten aus im Straßenbereich mit Elektrofahrzeugen in den kommenden Monaten was geplant ist, dass da die ersten Fahrzeuge dann auch vom Band rollen sollen, dann glaube ich, ist auch hier, ähnlich wie es bei Lola ist, nicht uninteressant oder auch für andere Hersteller nicht uninteressant, dann in die Formel E einzusteigen. Deshalb möglicherweise könnte das einen Nebeneffekt haben, wenn Ferrari einsteigt, dass da möglicherweise noch mehr Hersteller einsteigen, aber dass Ferrari dann erstmal kommen soll, glaube ich, das wünschen wir uns alle, oder nicht, Tobi?
Ja, grundsätzlich schon. Bin mir nicht sicher, inwieweit die Gespräche da tatsächlich so in die Richtung gehen, dass es schon konkret wird. Es klang ja eher so, als wenn da nur schon mal sich unterhalten wurde, also ohne feste Absichten. Ich gehe auch davon aus, dass wir Ferrari nicht in den nächsten Wochen als neuen Hersteller für die Gen 4-Ära präsentieren werden. Also so weit ist es dann doch nicht. Grundsätzlich für die Zukunft ist vieles denkbar. Haben wir bei Maserati zum Beispiel gesehen, die ja dann doch ziemlich überraschend in die Formel E eingestiegen sind, um dann ihr Comeback im Formelsport zu geben. Daher, wie gesagt, sagt niemals nie, aber aktuell sehe ich das nicht und ich sehe das auch nicht in den nächsten 4 Jahren, muss ich ehrlich zugeben. Was dann am Ende der Gen 4-Ära geschehen wird oder dann bei der technischen Neuausrichtung innerhalb der Gen 4-Ära, wenn die tatsächlich 6 Jahre lang werden sollte, das muss man, glaube ich, an der Stelle noch abwarten. Aber auch das Thema ist vielleicht 2029 interessant. Also da haben wir noch einige Zeit, die vergeht und auch einige Optionen, die man auch bei den Herstellern und auch bei Ferrari selber, denke ich mal, abwägen wird. Keine Ahnung, ob es 2029 noch ein Ferrari-Engagement in der WEC geben wird. Das ist ja auch noch so lange hin. Das kann heute ja mit Sicherheit keiner beantworten. Von daher, lass uns einfach mal abwarten. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass da Gespräche geführt werden, auch wenn sie jetzt sicherlich nicht so konkret sind, aber immerhin ist es ja schon mal ganz interessant, die Formel E dann auch im Gespräch zu halten.
Ja, was das Thema Ferrari anbetrifft, kann man nur sagen, was nicht ist, kann ja noch werden. Das hätten wir sicherlich auch, was das Thema WC ist, auch nicht so gedacht. Ja, jetzt wartet ihr wahrscheinlich auf das Quiz. Das muss leider zeitlich bei uns ein bisschen entfallen. Da ist ein bisschen terminischer Stress gewesen in dieser Woche. Deswegen bittet uns das zu entschuldigen. Aber was ihr machen könnt, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, außerhalb auch der Podcast-Folgen, ist uns, nämlich eformel.de, auf Social Media zu folgen. Das tut ihr auf der Seite von eformel.de. Da geht ihr auf der Seite dann einfach nach rechts und schaut dann auf die Social Media Kanäle dann hinein. Instagram, X, Twitter, alle Möglichkeiten, die da so bieten, hat auch eformel.de am Start. Genauso auch wie den Podcast auf allen Plattformen zu abonnieren und wenn es euch gefällt, am besten mit 5 Sternen zu bewerten und da noch eine nette Bewertung in Textform beizubehalten. Und ich bedanke mich erneut wieder in dieser Woche bei dir, Tobi, fürs Dabeisein.
Keine Ursache.
und für die tollen News, die uns wieder reingebracht hast. Vielleicht kommt Ferrari ja doch, aber du bleibst uns hoffentlich weiterhin erhalten. Du wechselst jetzt nicht irgendwie noch werkseitig in die WEC, oder nicht?
Habe ich tatsächlich bislang nicht vor, habe aber auch noch kein Angebot vorliegen. Nein, Quatsch. Ich bin Formel-E-Fan der ersten Stunde und werde auf jeden Fall hier auch dabei bleiben. Und es macht mir einfach auch viel zu viel Spaß, das Ganze aufzugeben und einen Nagel zu hängen. Insbesondere in der Reaktion und auch hier immer im Podcast mit dir, Luca. Das ist mein Ding, muss ich zugeben. Und von daher wirst du nicht so schnell auf mich verzichten müssen.
Ich freue mich darüber und deshalb freue ich mich wieder, wenn wir beim nächsten Mal dabei sind.
Können wir an dieser Stelle aber schon mal sagen, wir haben jetzt dann auch die 24 Stunden von Le Mans anstehen. Wir denken, dass wir deshalb in der kommenden Woche keine News-Episode haben werden, sondern ihr hört uns hier erst wieder nach Le Mans mit der nächsten News-Episode.
Genau, das ist unser Fahrplan für die nächsten Wochen. Also quasi machen wir einmal eine Woche Urlaub und dann kämen wir dann am 19.06. wieder zurück. Und deshalb sage ich da auch hier nochmal danke fürs Zuhören. Danke nochmal dir, Tobi, fürs dabei sein. Gerne. Wir melden uns dann eben in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.